Okay, ihr Lieben, legt mal los. Ihr könnt gleich mal aufschlagen, Markus Kapitel 9. Und wir lesen einfach mal die Begebenheit, in der dieser Vers, ich glaube, hilf meinem Unglauben, vorkommt. Also Markus Kapitel 9 und ich lese mal Vers 14 bis 29 vor. Und ich habe jetzt halt die Elberfelder Übersetzung, das ist die Übersetzung, in der habe ich angefangen zu lesen und bin bis heute nicht mehr davon fortgekommen. Und ihr könnt es gerne in eurer Übersetzung mitlesen. Also Überschrift: Heilung eines Fallsüchtigen. Und dann können wir lesen: Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und sie fragten: Worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du kannst. Dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Eine Begebenheit von einem Wunder in der Bibel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mal behaupten, grundsätzlich mal sehnt sich jedes Kind Gottes danach, Gott auf eine übernatürliche Art und Weise zu erleben in seinem Alltag. Aber vielleicht geht es dir auch wie mir, und ich versucht es einfach mit euch zu teilen, wie es mir da manchmal geht in Bezug auf dieses Thema, dass ich mich einfach frage: Gott, du sagst, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum tut sich so wenig? Da reist rum und predigst das Evangelium. Und verhältnismäßig kommen, zumindest sichtbar, wenig Leute zum Glauben. Oder in Bezug auf Gottlosigkeit und alle Religionen haben doch irgendwie denselben Gott und dieses ganze Gelaber. Dass ich sage: Gott, warum machst du es nicht mal wie beim Elia? Boom, einfach mal Feuer vom Himmel, dusch, und dann ist es klar, wer Gott ist. Warum haben wir sowas nicht mehr oder wenig? Oder: Gott, die Situation, die ist gerade so unangenehm, so unfair, so ungerecht. Warum greifst du nicht einfach ein in diese ganze Geschichte? Und ich muss immer mehr erkennen, Wunder sind einfach Gottes Angelegenheit. Und ich werde es nie komplett durchschauen, egal wie viel ich die Bibel studiere. Und manchmal tut er Wunder und manchmal nicht. Zumindest sehe ich es manchmal nicht. Und es gibt auch nicht das Rezept jetzt in der Bibel dafür, nachdem wir gehen können, sagen: Okay, wenn wir das und das tun und so leben, dann besteht die Möglichkeit, dass Gott Wunder tut, oder die Chance ist relativ hoch. Und wenn wir jenes oder dieses nicht tun, dann ist die Chance relativ gering, dass Gott Wunder passiert. Das gibt's eigentlich nicht, wenn du die ganze Bibel durchschaust. Gott hat manchmal in den ungeistlichsten Situationen Wunder getan und manchmal, wenn es total geistlich zuging, schien nichts zu gehen. Und trotzdem würde ich sagen, gibt's in der Bibel zumindest einen offensichtlichen Grund dafür, warum Gott oftmals keine Wunder getan hat oder weniger Wunder getan hat. Und dieses eine Ding könnte man sagen, ist wie so ein Wunderhammer. Und das ist Unglaube. Ich habe das da mal hingeschrieben. Und wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen über dieses Wort Unglaube, und zwar im Kontext von Wundern. Weil das ist wichtig. Unglaube kann alle möglichen Dinge bedeuten. Aber im Kontext von Wundern. Und ich lese da gleich mal ein paar Verse vor aus Markus Kapitel 6. Die Verse 5 und 6. Also Markus 6 und Vers 5 und 6. Das ist überschrieben in meiner Bibelübersetzung mit Unglaube in Nazareth. Und dann können wir lesen, Vers 5, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und dann können wir diesen total interessanten Vers lesen, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und er lehrte. Also irgendwie, wenn du die Bibel durchliest und die zwei Worte beachtest, Wunder und Glaube oder Unglaube, dann wirst du merken, irgendwie scheint da eine Verbindung da zu sein zwischen den zwei Worten. Jetzt ist die große Frage, was ist überhaupt Unglaube? Und wie gesagt, wir wollen uns das anschauen in Bezug auf das übernatürliche Handeln Gottes, nicht in Bezug auf manche anderen Kontexte. Aber Unglaube bedeutet nicht, nichts zu glauben in diesem Kontext. Also Unglaube hat nichts mit Atheismus zu tun. Unglaube bedeutet auch nicht, dass man an den falschen Gott glaubt. Also Gott oder Unglaube in diesem Kontext hat nichts mit Glauben an einen falschen Gott zu tun. Unglaube bedeutet auch nicht, dass man nicht an Jesus glaubt und von Jesus begeistert ist in diesem Kontext. Unglaube in Bezug auf Wunder ist einfach ein mangelndes Vertrauen in Jesus Christus als Gott. Und dann ist Glaube oft nur beschränkt auf geistliche Floskeln, auf eine fromme Sprache. Und vor allem, wenn man im christlichen Kontext groß wird und lange genug im christlichen Kontext lebt, dann haben wir alle gelernt, die richtige Sprache zu sprechen. Und aufgrund dessen erreichen wir viele Menschen heute auch nicht mehr. Weil das so unterschiedliche Welten sind, dass wir die nicht verstehen und die uns nicht verstehen. Und ich glaube, manchmal verstehen wir selber nicht, was wir versuchen wollen, denen zu erklären, weil sonst könnten wir es auf eine andere Art und Weise erklären, wie sie es verstehen. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, wie oft es passiert, dass wir sagen, wir glauben, aber eigentlich fehlt diesem Glauben jegliche Kraft oder jegliche Alltagsbezug. Ich war vor einiger Zeit in der Gemeinde im Schwarzwald unterwegs und es war eine super coole Aktion. Die wollten so ein bisschen was mit Erlebnissen machen. Wie können wir das verbinden, Jesus und auch Erlebnisse, und dass das real wird, das, was wir in der Bibel lesen. Da habe ich gesagt, ja, da gibt's viele Sachen, die man machen können. Und dann haben die so einen riesen Manitou-Kran aufgestellt. Wir haben dann oben so einen Fixpunkt gemacht, praktisch ein Seil umgelegt. Und dann konntest du quasi so reinspringen von so einer alten Burgruine, konntest runterspringen in diesen Kran rein quasi. Und da bist du halt wie viel gependelt. Und die Länge von dem Seil war so ungefähr 30, 35 Meter. Es war ein dynamisches Seil, das heißt, das dehnt sich dann noch ein bisschen. Also da hast du richtig, hast Schmetterling im Bauch gehabt. Auf jeden Fall war es total interessant. Die Großteil von der Gemeinde und alle möglichen, die halt da auf der Ruine da gerade rumgeschaut haben, die standen dann da, als wir da angefangen haben. Und dann habe ich denen so Einweisungen gegeben, was wir da jetzt machen und wie das funktioniert. Habe ihnen dann erklärt, was so ein Klettergurt aushält, was das Seil aushält. Wir haben sogar das Seil doppelt genommen. Habe sie mal schauen lassen auf die Karabiner, was da draufsteht, wie viel Kilonewton ein so ein Karabiner, wenn er richtig benutzt wird und geschlossen ist, aushält und so weiter. Und ich habe ihnen das alles erklärt und dann standen sie da und ich habe sie gefragt, glaubt ihr mir das? Und wisst ihr, was die alle gesagt haben, klein, groß, alle, jung, alt, glauben wir dir? Ich sage, alles klar, wer ist der Erste? Und dann hat es manchmal ein bisschen gebraucht, aber viele haben sich darauf eingelassen. Und hier ist ein Zeugnis von einem, der das gemacht hat. Der hat gesagt, ich habe schon immer Angst vor Höhe gehabt. Und ich wusste, ich muss das jetzt machen. Ich habe das erste Mal verstanden, wenn Jesus sagt, dass ich ihm mein Leben anvertrauen kann, dann ist er wirklich genug. Und ich fand das faszinierend. Das war ein Mann, der war zwischen 50 und 60, war Ältester in der Gemeinde. Der ist schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Der kennt die Bibel. Und für den war das ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf sein Alltagsleben mit Jesus. Bei Unglaube hier, da geht's in erster Linie gar nicht darum, ob jemand errettet ist oder nicht. Der war nämlich schon lange errettet. Aber nicht loszulassen, sondern letztendlich doch irgendwie auf sich selber, auf seine eigenen Kompetenz und Möglichkeiten zu vertrauen. Anstatt allein auf Christus. Das ist Unglaube. Und deswegen kannst du sehr wohl ein gläubiger Christ sein und trotzdem im Unglauben leben. In Bezug auf das Thema Wunder. Und weißt du, Unglaube, natürlich hat es einen Effekt auf unser Leben. Aber in erster Linie tut's mal dem am meisten weh, der allein würdig ist, ihm zu vertrauen. Und das ist Jesus Christus. Weil Unglaube ist letztendlich eine mangelnde Anerkennung von Jesus Christus. Oder vielleicht können wir auch sagen, es ist ein fehlendes Vertrauen in Jesus Christus. Und das, was er sagt. Es ist auch ein mangelndes Vertrauen in Bezug auf das, was Gott uns offenbart hat in der Bibel. Und ich will diese paar Sachen, die ich gerade gesagt habe, also diese mangelnde Anerkennung, mangelndes Vertrauen auf Christus, mangelndes Vertrauen auf die Verheißungen, nochmal kurz ein Beispiel auch dazu geben. Anerkennung hat ja immer was zu tun mit Wertschätzung. Die Bibel sagt auch, wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Und Anerkennung, das drückt man ganz unterschiedlich aus, aber wenn du jemand anerkennst, dann zeigt sich das irgendwie. Zum Beispiel meine Kinder, wenn ich denen Anerkennung schenke, dann lobe ich die zum Beispiel. Jetzt bei meiner Frau drückt sich das ein bisschen anders aus, wenn ich die anerkenne oder wertschätze. Die nehme ich dann in den Arm oder bringe ihr Blumen mit oder sonst irgendwas, ganz unterschiedlich. Aber in dem Maß, in dem irgendwas für mich Wert hat in meinem Alltag, werde ich demjenigen oder derjenigen Anerkennung schenken. Also es hat was mit Wert zu tun. Was bedeutet mir das Gegenüber oder die Sache oder die Person? Und Unglaube drückt sich immer aus in der mangelnden Wertschätzung von Jesus Christus. Das ist mal das eine. Das zweite, das fehlende Vertrauen auf Jesus Christus. Wer von euch ist denn so ein Autofreak? Ja, schon ein paar. Ja, dann müsst ihr mal nach Deutschland kommen, hey. Da gibt's noch Autobahnen, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ich sag das immer. ich sag das immer. Man muss mittlerweile aufpassen, wo man das sagt, aber ich sag's es trotzdem. Ich liebe es, unökonomisch zu fahren, wo es möglich ist. Aber meine Kinder, die haben gerade, also ich habe ja 4 Jungs und ein Mädchen und die spielen im Moment, oder die Kleineren, die spielen oft so Autoquartetts. Und dann erzählen sie mir immer von den neuesten Autos und was jetzt wieder das schnellste Auto ist. Und ich bin jetzt kein so ein Auto-Freak, aber schnell fahren tue trotzdem gern, egal mit welchem Auto. Und die haben mir erzählt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, das war schon ein paar Monate her, da haben sie erzählt, der Agera RS von Königsegg, das ist das schnellste Auto, das es im Moment gibt. Stimmt das?
Könnte sein.
Okay, also nehmen wir es einfach mal als Fakt an. Der hat knappe 1200 PS und der hat eine Spitzengeschwindigkeit von gemessenen, also nicht auf dem Tacho, sondern gemessenen 447 km/h. Also richtige Waffe. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hast das Auto, du hast die ganzen Tests gelesen, du kennst die ganzen Daten und Fakten von dem Auto, du weißt, dieses Auto ist schneller als jedes andere Auto, das es in Österreich auf der Straße gibt. Und trotzdem überlegst du bei jedem Mal, wenn du überholst, weiß nicht, ob das jetzt wirklich, ob das schnell genug ist, ob das schnell genug beschleunigt, ob das langt. Was weiß ich. Und so lebst dein ganzes Leben, obwohl du das schnellste Auto der Welt hast, das für die Straße zugelassen ist. Und weil du daran zweifelst, überholst du lieber nicht und bleibst immer hinten dran. Weißt du, Unglaube ist ein Hinterfragen der Realität Christi, der Kraft Christi. Und Christus sagt uns das, wer er ist, in der Bibel. Die dritte Sache noch, Unglaube ist ein mangelndes Vertrauen an Gottes Verheißungen. Das Beispiel mit dem Manitou-Kran, das war total interessant. Manche haben sich halt darauf eingelassen und manche eben nicht. Die, die sich darauf eingelassen haben, die haben eine Erfahrung gemacht. Die hatten was zu erzählen am Abend. Die anderen haben oft auch schlau dahergeschwätzt. Aber du hast gemerkt, eigentlich haben sie keine Ahnung, wovon sie sprechen. Denn die sind nur oben gestanden und haben zugeschaut, den anderen. Und ich habe zwar versucht, jeden zu ermutigen, das doch mal auszuprobieren, das mal zu wagen, aber letztendlich will ja die Leute auch nicht zwangsbeglücken. Wenn die nicht wollen, du, das ist ihre Entscheidung. Und manche haben Glauben gelebt an diesem Tag und manche haben nur über Glauben philosophiert und geredet. Aber weißt du, wenn man Glaube nicht lebt, dann nützt er nichts. Dann kannst du genauso gut nichts glauben. Ihr könnt mal aufschlagen, ein Vers, der mich schon wirklich lang begleitet, ist im Hebräer Kapitel 3. Entschuldigung, Hebräer Kapitel 4. Hebräer 4, Vers 2. Und da steht geschrieben, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Und jetzt steht drin, aber, wir können jetzt lang drüber reden, was das Wörtchen aber macht. Das macht eigentlich alles gleichgültig, was vorgesagt wurde. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Also die haben genau das Gleiche gehört. Den einen hat es wirklich was gebracht, da hat es was verändert, bei den anderen hat es nichts gebracht. Warum? Weil es sich nicht mit Glauben, mit Vertrauen verbunden hat. Und wir wissen das alles, wir werden in der nächsten Einheit ein bisschen mehr darüber reden, was Glaube ist und die Natur von Glauben und so weiter. Aber die Konsequenzen von Unglauben, die können verheerend sein. Auch wenn man sich da gar nicht offensichtlich gegen Gott wendet oder so. Jesus tut einfach nicht viel. Und wir haben ja gerade diese paar Verse, Markus Evangelium Kapitel 6 gelesen. Die Leute damals haben auch gesagt, ja anhand von unserem Verständnis kann das einfach nicht sein, dass Jesus dies oder jenes tut. Und die Frage ist, wie denken du und ich heute über Jesus? Hast du es schon mal gehabt, solche Gedanken? Das kann nicht sein, dass Gott es macht. Ich ertappe mich da immer wieder dabei. Dass ich bei gewissen Situationen denke, wenn ich das alles durchkalkuliere und überlege, wie könnte es hinhauen, dann ist es ganz offensichtlich, das haut nicht hin. Dann habe ich manchmal den Gedanken, kann ich schon noch beten, aber es wird auch nichts bringen. Wenn wir uns diese Verse nochmal nehmen von Markus Kapitel 6, und dann lassen wir die jetzt mal ein bisschen im Kontext, diese Verse, ich schlage es nochmal auf, wir werden sie jetzt nicht nochmal lesen, aber wo Jesus sagt, er konnte nicht viele Wunder tun wegen ihrem Unglauben, das ist ja total interessant, was da drumherum steht. Also da waren ganz viele Menschen dabei, zu denen er da gesprochen hat, diese Worte, die haben ihn live erlebt, die Tage zuvor. Zum Beispiel Markus 5, Vers 1 bis 20, da ist diese Heilung vom besessenen Gerasener. Also der ist gleich rumgerannt, nachdem er geheilt wurde, und hat es jedem erzählt im 10-Städte-Gebiet. Das hat sich also verbreitet wie ein Lauffeuer damals. Das hat jeder gewusst, was da passiert ist. Dann ist Jesus wieder auf die westliche Seite vom See rübergefahren, in der Nähe von Kapernaum. Dann kommt der Jairus zu ihm. Dann war die Geschichte mit dem Jairus seiner Tochter. Nebenbei kommt dann noch diese kranke Frau, die heilt Jesus auch noch. Die Leute, die waren da live dabei. Und was glaubt ihr, wie schnell sich das damals verbreitet hat? Da gab es zwar noch kein Internet, aber die Distanzen waren ja auch nicht so groß. Die hat es wenig interessiert, was in China passiert ist. Aber das, was in der Region, was regional passiert ist, das wussten die. Und seine Heimatstadt Nazareth war ja nur ungefähr 30 Kilometer weg von den ganzen Plätzen. Also es war nicht weit. Und Jesus hat sich trotzdem darüber gewundert, dass die, obwohl die so viel gesehen, erlebt haben und von direkten Zeugen gehört haben, dass sie es nicht glauben. Ja, Jesus schimpft sogar wegen ihrem Unglauben. Er schimpft seine Jünger, obwohl die Wunder live erlebt haben. Die waren dabei. Und die Jahre mit Jesus, muss man auch sagen, die waren nicht immer leicht für die Jünger. Aber sie waren wunderbar. Wunderbar. Und dann ist ja Jesus von den Toten auferstanden, genauso wie er es ihnen gesagt hat. Und dann lese ich einfach mal ein paar Verse vor aus dem Ende vom Markus-Evangelium. Markus Evangelium Kapitel 16, Fangen wir mal an mit ein paar Versen. Verse 19 bis 21. Markus 16 und die Verse 19 bis 21. Entschuldigung, 9 bis 11 fangen wir mal an. Markus 16, 9 bis 11. Da können wir lesen, als er, Jesus, aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Die haben alle an Jesus geglaubt, aber das haben sie nicht geglaubt. Dann können wir lesen in Vers 12 und Vers 13. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Also wieder haben sie es von direkten Zeugen gehört. Und da können wir wieder lesen. Auch jenen glaubten sie nicht. Und dann der Vers 14. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie den, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Also Unglaube hat was zu tun mit Herzenshärtigkeit. Und Gott hatte kein Problem mit David zum Beispiel als Ehebrecher. Ja, hat er schon. Aber in Bezug auf das, was er über David sagt, das war nicht das Problem. Das, womit Jesus immer ein Problem gehabt hat, war Herzenshärtigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, ob du gerade irgendein Thema hast in deinem Leben, wo du eigentlich schon so sicher bist, dass da Gott nichts mehr ändert oder ändern kann oder ändern will oder was auch immer. Und du letztendlich ein Stück weit Herzenshärtigkeit erlebst. Gelebten Unglaube, praktizierten Unglaube. Mir geht es immer wieder so. In all die Dinge, in die ich involviert bin, aus menschlicher Sicht, hauen die eigentlich nie hin. Und wenn du irgendwelchen Geschäftsleuten das gibst, okay, das kostet das und das, was weiß ich, dann sagen die alle, das geht nicht. Und ich habe schon so viel erlebt mit Jesus, dass Jesus Dinge getan hat, die offensichtlich waren, dass sie aus menschlicher Sicht nicht gehen. Und trotzdem habe ich immer wieder Momente. Ich habe gestern, als ich dahergefahren bin, lange gesprochen mit einem aus Amerika. Da bauen wir ja gerade diese Arbeit mit diesen Getaway Days auf. Und da beten wir seit einem Jahr dafür, dass Gott eine Person beruft, die das vollzeitig machen kann. Jetzt hat da einer gesagt, ja, er fühlt sich da stark reingerufen in diese Arbeit und so weiter. Und der passt auch perfekt rein. Und da haben wir gestern so ein bisschen drüber geredet, ja, ab wann denn ungefähr? Und er hat schon gesagt, er will sich da ein bisschen Zeit lassen. Er ist jetzt gerade in der Lebensphase, wo sich viel verändert. Er will da nichts überstürzt entscheiden. Und wir haben drüber gesprochen als Team und haben drüber gebetet und haben letztendlich gesagt, naja, so Ende des Jahres. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, er hat jetzt sich eigentlich eher vorgestellt, so spätestens im Mai. Und dann ging es bei mir fast sofort los. Bum, 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 okay, Mai. So und so viel kostet es. Das und das ist noch nicht da. Da gibt es noch keine Strukturen. Das und das brauchen wir noch. Wo ich sofort wieder überwältigt war mit den menschlichen Dingen, wo ich gesehen habe, eigentlich unmöglich. Und wie schwer mir das fällt, in solchen Momenten einfach zu sagen, okay, Herr Jesus, das ist deine Sache, du weißt es, du wirst es schon machen, wenn es so sein soll. Und wenn nicht, ist auch okay. Aber was Unglaube kreiert, und das ist total faszinierend, er kreiert Berge, Wände und Trennung. Ihr könnt mal aufschlagen, Römer Kapitel 11. Römer 11 und wir lesen mal die Verse 19 bis 21. Römer 11, Vers 19 bis 21. Und das ist jetzt wichtig, da geht es jetzt um Israel und das steht auch in einem Kontext drin, wir werden da jetzt nicht drauf eingehen, aber einfach für euch im Hintergrund, im Kopf das zu behalten, das steht in einem Kontext. Ich lese mal ab Vers 19. Aber ich sage, hat Israel etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden. Das war Kapitel 10. Lesen wir Kapitel 11, ist besser. Kapitel 11, Vers 19. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Richtig. Sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf den Kontext jetzt hier eingehen. Das wird zu weit führen. Aber Gott hat Israel aus dem Segenstrom rausgenommen aufgrund von Unglaube. Unglaube hat Distanz geschaffen oder einen Berg kreiert oder eine Trennungswand kreiert zwischen dem lebendigen Gott und seinem Volk. Nicht von Gott her, sondern vom Volk her. Und auf der anderen Seite kannst du lesen, Matthäus 21, dass Glaube versetzt Berge. Ich habe das immer wortwörtlich genommen, vor allem als ich in Schladming genommen habe. Ich habe immer gebetet, Gott, das wäre echt einmal cool, wenn der Berg einfach mal woanders wäre. Aber immer mehr komme ich drauf, das kann natürlich auch sein, dass Gott geografische Berge versetzt. Aber Berge können auch ganz andere Sachen sein. Zum Beispiel in Bezug auf dieses Haus, von dem ich gestern erzählt habe. Die Summe war immer die gleiche, die die Leute wollten. Wenn ich in dem Vertrauen gelebt habe, ja, Jesus, der macht es schon alles, der weiß Bescheid, er hat uns Frieden darüber geschenkt, wir haben viel aufgeschrieben dazu, wie sich das entwickelt hat über die Monate. Und wenn ich im Glauben gelebt habe, da war die Summe nie ein Problem. Aber sobald ich das aus den Augen verloren habe, so wie der Petrus, also nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Umstände geschaut hat, boom, da war die Summe auf einmal ein unüberwindbarer Berg für mich. Und ich habe gemerkt, das treibt irgendwie einen Keil rein zwischen Jesus und zwischen mich. Weil ich kann Jesus gar nicht mehr sehen vor lauter Berg. Aber sobald ich mich wieder auf das berufen habe, was Gott gezeigt hat, offenbart hat, anhand von der Bibel, anhand von dem, was wir aufgeschrieben haben, da war der Berg wieder weg. Und weißt du, dieser ganze Prozess damals, das war immer so ein Wechselspiel zwischen Glauben und Unglauben. Ich war immer gleich Kind Gottes. Ich kann auch sagen, ich habe Jesus in beiden Phasen geliebt. Und trotzdem war es ein Riesenunterschied. Glaube oder Unglaube. Unglaube zerstört Leben. Und es macht auch fanatisch. Das ist ganz interessant. Das sieht man zum Beispiel bei den Pharisäern in Israel. Fanatismus, also sich leidenschaftlich, also man könnte sagen leidenschaffend, mit blindem Eifer, dass man eben den Menschen nicht mehr sieht, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, sondern die Sünde sieht oder das Problem sieht oder was auch immer und sich deswegen, bumm, gegen die Person wendet. Das ist Fanatismus. Und im 1. Timotheus Kapitel 1, lese ich mal zwei Verse vor. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Ich lese Vers 12 auch noch dazu. Ich danke Jesus Christus, Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Jesus Christus sind. Das sind echt faszinierende Verse da. Also wiederum, Unglaube steht hier nicht dafür, dass der Paulus nichts geglaubt hat. Der hat sehr fest geglaubt. Unglaube hier steht, dass man an den Falschen zum Beispiel glaubt. Und der Paulus, der hat viel Glauben gehabt, aber eben nicht an den, der das Leben ist, an Christus. Und wir denken sofort immer bei fanatisch und Glaubensrichtung und was weiß ich, falscher Glaube und so weiter, denken wir sofort immer an andere Religionen. Aber schau mal rein ins Christentum, wie fanatisch da manche Dinge geworden sind. In Bezug auf Unglaube letztendlich. Nicht Christus, nicht den Menschen, den er geschaffen hat, vor Augen, sondern was auch immer. Selbst wenn es sogar die richtige Theologie ist. Wenn ein Mensch überströmende Gnade erfährt, und das kann man nur durch Jesus Christus, da hat Unglaube keinen Platz mehr. Da muss Unglaube weichen. Und wenn durch Unglauben Gottes Wirken und seine Wunder eingeschränkt werden in unserem Alltag, dann Berge kreiert werden oder Trennung zwischen Gott, dass wir merken, irgendwie ist die Verbindung zu Gott von seiner Seite her genau gleich, aber von meiner Seite irgendwie weg. Dann ist die Frage, was kann man dagegen tun? Was kann man gegen Unglauben tun oder letztendlich gegen Herzenshärtigkeit? Und ich habe da mal zwei Sachen, oder? Ja, machen wir mal zwei. Zwei Sachen. Lukas Kapitel 17, Vers 5 ist ein Vers, der da total aufschlussreich ist in Bezug darauf. Lukas 17 und Vers 5. Und da schreibt uns der Lukas: Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Das waren die Apostel. Also nicht die, was weiß ich was, Otto-Normalverbraucher-Christen, sondern es waren die, die Jesus Christus live erlebt haben und die Jesus Christus dazu berufen hat, Apostel zu sein. Und die sagen zu Jesus Christus: Christus, mehre uns den Glauben. Oder in diesen Versen, die wir vorher schon gelesen haben, dass dieser Vater schreit, und wir lesen das nochmal kurz, weil es so wichtig ist, es so zu verstehen. Ich lese mal Markus 9, Vers 22 bis 24, wo er sagt: Und oft hat er ihn bald ins Wasser, bald ins Feuer geworfen, um ihn umzubringen. Und dann sagt er zu Jesus, der Vater: Aber wenn du kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus spricht zu ihm: Wenn du kannst. Dem Glauben ist alles möglich. Und dann können wir die Reaktion vom Vater sehen. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater von diesem Jungen, der sagt zu Jesus: Wenn du kannst. Das war ganz offensichtlich Unglaube. Da war sich nicht so sicher, ob Jesus das jetzt kann. Aber er ist nicht dabei geblieben. Er ist nicht im Unglauben verharrt. Sondern er wendet sich direkt an Jesus, als er merkt, er kann das nicht glauben, was Jesus da sagt oder für was Jesus steht oder wer Jesus ist. Und er sagt: Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus gegenüber die Realität und die Existenz des Unglaubens im eigenen Leben eingestehen. So kann man damit umgehen und ihn darum bitten, dass er Wunder tut und Glauben schenkt. Selbst Unglaube in sich selber ist ja für Gott kein Problem. Er ist Gott. Er kann Unglaube durch Glaube ersetzen. Aber womit Gott ein großes Problem hat, ist, wenn Menschen in Unglauben verharren. Unglaube sich nicht eingestehen, das ist letztendlich Stolz. Und das ist der Kern aller Schuld und Sünde. Und dieser Stolz, der wird ganz arg oft zur Heuchelei gegenüber anderen. Und das ist genau die eine Sache, die Jesus Christus immer aufs Schärfste verurteilt hat. Heuchelei. Frommer tun, als man ist. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Geschichte von gestern Abend, von diesem Evangelisten. Wahrheiten schneller lernen, als sie zu leben. Dann entschied da irgendwie ein Bruch. Zwischen Glauben und Glauben. Wenn man zum Beispiel von der Evangelisation dafür betet, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, dass er Tote zum Leben erweckt, da habe ich noch nie jemand beten hören: Jesus, ich erlebe das nie, dass du, oder selten, dass du Menschen zum Glauben bringst an dich. Und mir fällt es deswegen schwer, das zu glauben. Aber hilf du meinem Unglauben, dass es doch passieren kann, obwohl ich es nicht mal mehr glauben kann. Nee, da höre ich immer nur ganz tolle Gebete. Jesus, wir wissen, dass du das kannst und du wirst so und so viele zum Glauben bringen und was weiß ich was alles. Jetzt, wenn ich da hingehe zum Predigen, da ist es schon schwierig zu sagen, ja Jesus, eigentlich fällt es mir gerade echt schwer, das zu glauben. Und einfach zu sagen, Herr Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, meinem Vertrauen darauf, dass du tatsächlich Wunder tust, nach wie vor. Also das ist einmal das Erste. Die erste Hilfe bei Unglauben ist, sich direkt an Jesus Christus wenden und sich einzugestehen, obwohl ich ein gläubiger Christ bin, lebe ich im Unglauben, im Alltag. Wie gesagt, und das ist wichtig zu verstehen, Gott hat kein Problem mit Unglauben. Gott hat nur Probleme mit Menschen, die in Unglauben verharren und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und dieser Mensch, dieser Vater, der hat sein Unglauben vor Christus eingestanden. Und dann hat Christus gewirkt. Das ist das Erste. Ich schreibe es mal hin. Unglauben eingestehen oder bekennen. Das Zweite, schlagen wir mal auf Hebräer Kapitel 3. Hebräer 3 und Vers 12 und Vers 13. Und da können wir Folgendes lesen. Hebräer 3, Vers 12 und Vers 13. Seht zu, Brüder, ganz interessant, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wiederum, da kommt es wieder in Kombination vor, Unglaube und Herzenshärtigkeit. Es gibt ja immer so Wortpaare in der Bibel, zum Beispiel Wahrheit und Liebe oder Wahrheit und Gnade kommt oft zusammen vor. Oder Friede und Dankbarkeit, die zwei kannst eigentlich wenig voneinander trennen. Und hier genau das gleiche, Unglaube und Herzenshärtigkeit. Und was Unglaube macht ist, er verhärtet Herzen und es führt immer zu Sünde, früher oder später. Und Unglaube kann aktiv bekämpft werden durch, was sagt uns der Autor hier? Ermutigung, Ermunterung. Das ist das griechische Wort Parakaleo. Das heißt, jemanden zurufen oder jemanden trösten oder jemanden ermutigen, ermahnen, aber nicht im Sinne von niedermachen, sondern im Sinne von beistehend unterstützen, um zur Erkenntnis zu gelangen. Und was ich so faszinierend finde, dieses Wort von Ermutigung oder Ermuntern hat den gleichen Wortstamm wie der Paraklet, der Heilige Geist. Und das sollen wir machen jeden Tag, solange es heute heißt. Also jeden Tag. Und ich würde behaupten, das ist ganz sicher einer der Gründe, warum bei uns im Westen so viel Unglaube zu finden ist im Alltag. Wir ermutigen einander zu wenig. Und da, wo Ermutigung fehlt im Alltag, da kann sich Unglaube breit machen, kann Wurzeln fassen. Und es mitten in der Gemeinde. Dass Gott Wunder getan hat, kann ich in der Bibel lesen. Dass Gott Wunder irgendwo tut auf der Welt, das hören wir auch immer wieder. Aber in Bezug auf mein eigenes Leben, glaube ich wirklich, dass Gott größer ist als meine Ungeduld? Glaube ich das wirklich, dass Gott größer ist als meine Sucht? In welchem Bereich auch immer. Glaube ich fest daran, dass Christus meine Schwester retten kann, obwohl ich schon seit 15 Jahren für die bete und scheinbar tut sich nichts? Lebe ich in der Überzeugung, dass Christus meine Ehe retten kann, auch wenn es aus menschlicher Sicht vorbei ist. oder dass er genug ist. Auch wenn ich mich gefühlt auf dem Zahnfleisch daherkomme im Moment. Oder dass ich komplett und vollständig bin in den Augen Gottes durch Christus. Obwohl ich vielleicht noch Single bin und mich so sehnlich nach einer Frau sehen. Die Liste, die könnte man weitermachen ohne Ende. Aber wisst ihr, ich habe einen besten Freund. Jörg heißt er. Ist auch ein Deutscher. Und der Jörg, der ist eigentlich, der hat Einblicke in alle Bereiche in meinem Leben. In alle Höhen und alle Tiefen. Bei vielen Menschen lasse ich das bewusst nicht zu. Aber bei manchen Leuten lasse ich das zu und das ist ganz, ganz arg wichtig für mich. Und ich kann euch sagen, hier vorne stehen ist eine Sache. Aber zu Hause im Alltag oder in all den Turbulenzen und Herausforderungen, die auch das Leben als Vollzeitler mit sich bringt, das ist manchmal echt zäh. Und es gibt große Herausforderungen. Und der Jörg ist einer, der mich immer wieder ermutigt. Und ich kann dir das nicht als Rechenbeispiel aufgeben oder hinstellen. Ich habe das auch nie aufgeschrieben. Aber wenn ich zurückschaue, dann bin ich überzeugt davon, seine Ermutigung hat mich vor ganz vielem bewahrt. Und der Bodelschwing, der Friedrich von Bodelschwing, der hat es mal so auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, der Christus im Bruder ist größer als der Christus in dir. Und das ist ganz arg oft so. Wenn es mal richtig turbulent zugeht in unserem Leben, da kann man selber manchmal Christus gar nicht mehr sehen. Oder tut sich schwer. Oder hat ein verschobenes Bild von Christus. Oder wie auch immer. Und da brauchen wir Ermunterung. Ermutigung. Und ich kann euch nur Mut machen. Nutzt diese Tage gemeinsam als Männer, um euch gegenseitig zu ermutigen. Sprecht jemand einfach was rein ins Leben. Betet dafür, dass es nicht nur irgendeine nette Floskel ist, das auch nicht, aber Ermutigung ist mehr. Betet darum, dass Gott euch zeigt, wie könnt ihr die Person ermutigen. Und dann tut's einfach, das ist Glauben. Glaube wird entfacht und gestärkt durch das Hören von Gottes Wort und durch Ermutigung. Diese Dinge, die lenken unseren Fokus wieder auf Gott, wer er ist, wer Christus ist. Und weißt du, sich gegenseitig zu belehren und sich gegenseitig zu korrigieren und sich gegenseitig zu kritisieren, das hat auch seinen Platz. Und das muss man auch aushalten, wenn man mal konstruktives Feedback kriegt. Ist wichtig. Aber in den meisten Fällen führt es doch eher dazu, dass man sich verhärtet in seiner Ansicht, in seiner theologischen Überzeugung, oder dass man anfängt, auf sich selber zu schauen. Wenn zu mir zum Beispiel einer sagt, ja, du, da hast jetzt aber schlecht gepredigt, aus dem Grund und das war theologisch falsch und was weiß ich was alles, dann mag das vielleicht stimmen, aber letztendlich schaue ich da erstmal auf mich selber. Ich denke erstmal, oh, was habe ich jetzt alles falsch gemacht und ah, das war aber blöd oder ich armer, so ein Feedback und was auch immer. Das hilft mir selten, auf Christus zu schauen, ehrlich gesagt. Und das ist ja genau das Problem. Alles, was mich wegschauen lässt von Christus, endet letztendlich im Tod. Unglaube, damit fängt es meistens an. Aber dadurch, dass man sich mit sich selber beschäftigt, ist bei den meisten der Glaube noch nicht gewachsen. Und wenn wir diese zwei Hilfen, schreibt man das mal noch auf, gell, Ermutigung. Aber wenn die zwei Dinge jetzt die einzigen zwei Möglichkeiten wären, Unglaube zu entgehen, und wieder zu wachsen im Glauben auf Christus, dann wird es trotzdem schlecht aussehen. Weil wir alle versagen täglich darin, würde ich behaupten, unseren Unglauben vor Gott zu bekennen. Manchmal nehmen wir nicht mal wahr. Deswegen brauchen wir andere, die uns das widerspiegeln. Und wir alle versagen beständig darin, andere im Glauben zu ermutigen. Hast du heute schon jemand ermutigt im Glauben? Wer hat es schon gemacht heute? Super, einer. Also haben wir alle viel Entwicklungspotenzial nach oben. Super, gut. Aber weißt du, deswegen dürfen wir wissen, Jesus Christus betet für uns. Der steht ständig vor dem Thron Gottes und steht für dich und für mich ein. Jesus sagte mal zu Petrus, Entschuldigung, jetzt bin ich schon einen Schritt zu weit, Hebräer 17. Jesus ist unser Fürsprecher vor Gott. Das ganze Kapitel, wunderbares Kapitel, ein Gebet Jesu für seine Jünger, für seine Nachfolger. Was auch interessant ist, das Gegenstück, könnte man sagen, zu Johannes Kapitel 17, ist Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Und ich lese diesen Vers einmal vor. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10. Ja, irgendwie. Johannes 17, genau. Ah doch, das stimmt. Okay, das Gegenstück zu Johannes 17, dass Christus unser Fürsprecher ist vor Gott, dass er für uns einsteht und für uns betet, ist Offenbarung Kapitel 12, ab Vers 10, wo wir lesen können, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist, und jetzt steht da, der Verkläger unserer Brüder, und jetzt hör zu, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das ist das Gegenstück zu Christus. Das ist Satans Aufgabe. Tag und Nacht. Und weißt du was? Satan wird nie müde darin, uns vor dem Thron Gottes anzuschwärzen, zu verklagen und zu entmutigen. Und deswegen ist es so wichtig, das ernst zu nehmen, sich zu ermutigen. Und das Resultat ist immer Unglaube. Selbst wenn ich noch regelmäßig in die Gemeinde gehe, selbst wenn ich sogar noch jeden Tag Bibel lese, kann man trotzdem im Unglaube leben im Alltag. Und das ist das Werk des Satans. Schlag dir mal auf, Lukas 22, Vers 31. Lukas Kapitel 21, 22, sorry. Und Verse 31 und 32. Da können wir lesen, Jesus aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das sind total faszinierende Verse hier. Also die Jünger haben sich mal wieder drum gestritten, und wer ist geistlicher, wer ist besser, wer ist näher dran an Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, hey, der Satan, der wird euch sichten wie den Weizen. Der wird euch so lange sieben, bis alles draußen ist, was schön ist. Der Satan will dich an den Punkt bringen, an dem du glaubst, dass du keine Frucht mehr bringen kannst, dass du nicht brauchbar bist im Reich Gottes, dass du niemand ermutigen kannst und dass du niemand hast, der dich ermutigt. Und weißt du, was Jesus sagt? Ich bete für dich, dass du nicht an dir selbst verzweifelst, dass du nicht im Unglauben verharrst, sondern dass du deinen Glauben an mich, dein Vertrauen auf mich nicht verlierst. Da ging es nicht um Errettung oder nicht errettet sein. Glauben oder Unglauben? Während Jesus für deinen Glauben betet, ist die Aufgabe von Satan von Anfang an, Unglaube zu säen. Gegenüber jedem Wort, das Gott sagt in der Bibel. Und deswegen ist einfach wichtig zu verstehen, das ist ein beständiger, geistlich tobender Kampf, in dem wir drinstehen. Viele Dinge, die haben gar nichts mit äußeren Einflüssen zu tun, die wir sehen können. Manches schon, aber vieles nicht. Sondern es ist der Kampf zwischen Glaube und Unglaube im Leben als Kind Gottes in Bezug auf das Thema Wunder. Und ich weiß noch, der Hans-Peter Reuer, mit dem ich viele Jahre zusammengeschafft habe, der hat es immer gesagt, oder eigentlich hat er es von Major Ian Thomas gehabt, aber der hat immer gesagt, wir leben oft als oder wir bekennen, gläubige Christen zu sein und leben wie praktizierende Atheisten im Alltag. Wir rechnen nicht mal damit, mit Gott. Und die große Frage, mit der ich abschließen will, einfach jetzt diese Einheit ist, sehen wir unseren Unglauben im Alltag? Oder leben wir tatsächlich mit der Illusion, ja, wir stehen voll im Glauben, immer, die ganze Zeit? Wollen wir das überhaupt sehen, unseren Unglauben? Weil das ist echt ein Wunderpunkt. Und die Frage ist, wenn wir ihn entdecken, was tun wir damit? Überdecken wir ihn mit frommen Floskeln, weil das ist das Einfachste, dagegen vorzugehen. Und es hilft auch eine Zeit lang. Aber es ist eine Illusion. Oder decken wir es auf und bringen es vor Christus. So wie dieser Vater und sagen, hey, ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Denn eins ist total offensichtlich anhand von der Bibel. Und da kannst du die komplette Bibel durchschauen. Unglaube ist ein Faktor, warum weniger Wunder passieren. Warum Christus manchmal nicht wirkt oder wirken kann, ich weiß es nicht, was auch immer. Und deswegen ist wichtig, sich selber zu prüfen. Wo stehe ich in Bezug auf dieses Thema? Passt. So weiter mal für heute Morgen. Armin, sagst du noch was oder soll ich beten? Du sagst noch was.
Ich werde noch sagen, du kannst beten.
Kann ich beten noch? Super. Alles klar, dann nutzen wir die Chance. Oh, Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du so ehrlich bist und dass du schon so frustriert warst, selbst über die Menschen, die dir so nahe standen, die dich live erlebt haben, wie du Wunder getan hast, die es mit ihren Augen miterlebt haben und trotzdem haben die so oft im Unglauben gelebt. Haben die null verstanden, wie einzigartig, wunderbar, wie groß du bist, dass du Gott bist. Und Jesus, ich will vor dir bekennen, dass ich oft darin versage, im Glauben zu leben, sondern dass mein Leben oft so durchdrungen ist von Unglauben. Dass ich auf alles Mögliche und jeden Möglichen vertraue, anstatt einzig und allein auf das Christus, was du sagst über dich selber. Und Jesus, da will ich dich darum bitten, darum, dass du mich, dass du uns reinigst von diesem Unglauben, von dieser Schuld, die wir da auf uns laden. Ich will beten dafür, Herr, da wo wir in Herzenshärtigkeit reingerutscht sind durch Unglauben, dass du das Herz wieder weich machst. Und Jesus, dass wir dir einfach bekennen, wir brauchen dich jeden Moment unseres Lebens. Und Christus, ganz konkret will ich beten dafür, dass du jedem Einzelnen von uns heute eine Person, die hier auf dieser Männerfreizeit ist, zeigst, die wir ermutigen können in Bezug auf das Leben mit dir. Und dass du uns eine Person zeigst heute, Jesus, die nicht hier ist, von der wir wissen, die könnte dringend gebrauchen, Ermutigung. Und dass du uns zeigst, was wir dieser Person ins Leben sprechen sollen und können. Jesus, danke dafür, dass wir dich haben. Amen.